Servus Leute, Johannes hier, mal wieder mit einem Interview. Und zwar habe ich heute den Lukas hier zu Gast. Servus Lukas, cool, dass du dich bereitstellst.
Ja, servus Johannes, danke für die Einladung ins Interview und nach Zypern natürlich auch.
Genau, wir sind nämlich gerade hier auf Zypern. Der Lukas kommt mich besuchen und das ist der Lukas, von dem ich immer in meinen Videos erzählt habe, der eben mein Amazon FBA-Business gemanagt hat, die Marke Gymgears gemanagt hat, was ich ja mittlerweile verkauft habe. Aber das war der Lukas, von dem ich immer erzählt habe, der da die Fäden gezogen hat. Und ja, jetzt kommt er mich hier oder ist gerade eine Woche da, mich ein bisschen zu besuchen. Ich habe mir gedacht, ich schnapp mir ihn gleich mal, weil ich ja auch immer viele Fragen zu Amazon FBA bekomme. Selber aber aktuell nicht so tief im Thema drin steckt, aber der Lukas, der steckt eben aktuell sehr tief im Thema drin. Deswegen habe ich hier ein paar Fragen vorbereitet und ja, würde sagen, ich frage dich mal ein bisschen aus.
Gerne doch.
Frage Nummer eins erstmal, um auch ein bisschen so deinen Expertenproof sozusagen zu bekommen. Ja. Vielleicht die ein oder andere Zahl, was du so aktuell machst. Zum Thema Amazon FBA, wie lange du dabei bist.
Alright. Ja, ich habe im November 2016 mich erstmalig mit Amazon FBA, dem Thema beschäftigt, also im Import von physischen Produkten. Auch durch dich natürlich ein bisschen in die Richtung gekommen. Und dann habe ich im Juni 2017, also vor einem Jahr, mein erstes Produkt gelauncht. Und ja, lief eigentlich auch alles ganz gut an. Mittlerweile habe ich 7 Produkte online und mache so mittlere 5-stellige Umsätze im Monat. Und das Jahresziel ist auf jeden Fall eine hohe 6-stellige Zahl, beziehungsweise vielleicht sogar die Million zu knacken, je nachdem wie es läuft. Ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr aktiv am Verkaufen und es läuft auch echt gut.
Okay. Wie war das, so ein bisschen für mich zu arbeiten, beziehungsweise da ein bisschen reinzuschnuppern? Weil ich glaube, das ist ja eine ganz gute Möglichkeit, auch für Leute, die eben in dem Bereich sich eine Expertise, ein Wissen aneignen wollen, eben erstmal dann doch für jemanden zu arbeiten. Man will natürlich sein eigenes Ding machen, man will sein eigener Chef sein. Aber ich glaube, das ist auch so ein Shortcut ein bisschen, um schneller an das Netzwerk zu kommen, die Connections zu kommen, an das Wissen zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte da verdammt viel mitnehmen, einfach dadurch, dass man gesehen hat, wie das Ganze läuft, wenn das Business ein bisschen größer ist. Man hat jemanden gehabt, den man Fragen stellen konnte, die man anderweitig nicht beantwortet bekommen hat und einfach vielleicht auch jemanden, der den einen oder anderen Fehler schon gemacht hat, die eine oder andere Erfahrung gemacht hat und da echt immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Und ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, war natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung, das dann beides gleichzeitig gemanagt zu bekommen. Ich hatte nebenbei noch einen Nebenjob und ein Studium, also war viel zu tun, aber hat mich auf jeden Fall in allen Belangen vorangebracht. Ja, sehr auch cool. Ein paar Leute kennengelernt, die ich so mit Sicherheit nicht getroffen hätte, bin jetzt in der Mastermind auch über dich, die ich wahrscheinlich sonst nicht aufgebaut bekommen hätte und ja, war echt eine coole Sache.
Sehr cool, ja, freut mich auch. Vielen Dank natürlich für deine Hilfe die ganze Zeit. War natürlich auch eine mega Entlastung, jemanden zu haben, der halt einfach regelmäßig in Seller Central reinschaut und so ein bisschen auch Lust hat, auch Hunger hat, so dieses Amazon FBA-Thema da auch besser zu werden. Ja. Und nicht nur einen normalen Angestellten zu haben, der sich irgendwie vielleicht ankotzt und nur seine Stunden abhacken will, sondern auch jemanden zu haben, der sagt, okay, mich interessiert das Thema Amazon FBA wirklich richtig und ich will da selber auch was auf die Beine stellen. Und natürlich hat man das dann auch gemerkt, wie du die Sachen angegangen bist und auch selber ein bisschen so deinen Grips reinzustecken und neue Ideen zu schaffen und so. Deswegen ist auch immer ein Riesentipp, aber das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Jetzt allerdings, wie fühlt es sich dann jetzt an? Also jetzt ist ja so das erste Mal, glaube ich, dass du so komplett auf eigenen Beinen stehst, auch mit dem Studium und so weiter, das alles beendet. Was sind da so deine ersten Erfahrungen?
Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl auf der einen Seite, dass man komplett für sich selbst verantwortlich ist, sein eigenes Ding macht, von niemandem abhängig ist. Ich kann von überall auf der Welt, sage ich mal, aus arbeiten, natürlich mit gewissen Einschränkungen, aber ja, ist mindsetmäßig auf jeden Fall ein cooler Gedanke, dass man sagt, ja, man hat es selbst in der Hand. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch gesellschaftlich ein bisschen geprägt trotzdem, dass man sich öfters mal rechtfertigen muss und so weiter, was mir mittlerweile aber eigentlich ja kein Problem mehr darstellt. Insgesamt auf jeden Fall ein richtig cooler Schritt, auch in die Richtung Selbstständigkeit zu gehen, vom Angestellten-Dasein wegzugehen. Ich habe auch mit meinem Studium nichts weiter vor, das habe ich ja gemacht und jetzt ist aber der Fokus zu 100% auf dem eigenen Business und ja, ist ein geiles Gefühl.
Sehr cool, sehr cool. Ich glaube, die größte Frage oder immer die größte Frage zum Thema Amazon FBA, dadurch, dass Amazon FBA, also der Verkauf auf Amazon durch physische Produkte, einfach sehr schnelllebig ist auf eine gewisse Art und Weise, weil alles online geht, ist immer so die Frage natürlich auch von vielen Anfängern, aber auch von Leuten, die schon verkaufen, ist, wie schafft man es denn aktuell noch auf Amazon mit seinen eigenen Private-Label-Produkten erfolgreich zu sein, beziehungsweise erfolgreich zu werden oder erfolgreich zu bleiben? Was würdest du sagen, ist aktuell der wichtigste Punkt, den man beachten musste oder vielleicht ein Tipp, jetzt Mitte 2018, um erfolgreich auf Amazon zu verkaufen?
Okay, ein Tipp. Also es ist nach wie vor einfach die Sache, dass man sich komplett mit allem rund um das ganze Thema vollkommen auseinandersetzen muss. Das heißt, man muss einfach ein Experte werden auf dem Gebiet, was man tut und nicht meinen, es gibt irgendwelche Abkürzungen, irgendwelche Shortcuts, man kann irgendwas auslassen oder man beschäftigt sich nur zu 20% mit dem Thema. Man muss ein Experte werden, was den ganzen Marktplatz angeht, was den Import angeht, was die Qualität seiner Produkte angeht und einfach versuchen, so wenig Fehler wie möglich einfach zu machen, um dann ja, mittellangfristig erfolgreich zu sein. Und da gehört natürlich zum gewissen Maß auch einfach die Fortbildung dazu. Das heißt, ich muss mich entweder mit Leuten umgeben, die sich besser auskennen als ich, oder ich muss mich in Foren reinklicken und mich durchlesen, um einfach neue Infos zu bekommen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Aber ich kann nicht denken, okay, das hat vor 5 Jahren ohne Mods viel Aufwand funktioniert, deswegen wird es jetzt genauso gehen, weil so ist es leider nicht mehr oder zum gewissen Maß auch Gott sei Dank nicht mehr. Also ja, einfach immer auf dem neuesten Stand sein und sich halt tief ins Thema reinarbeiten.
Es sind ja immer zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite natürlich ist mehr Competition, sind mehr Produkte und so weiter auf dem Marktplatz. Das Ganze wird ein bisschen schwieriger. Aber auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, wenn du weißt, wie Amazon funktioniert, hast du natürlich auch einen gewissen Burggraben. Ja, das ist auch wieder ein Vorteil. Also auf der einen Seite ist es vielleicht auch gar nicht immer so gut, den neuesten Trend zu verfolgen und immer der Erste zu sein. Das habe ich auch oft gemerkt, so der Erste zu sein. Dann gibt es einfach, also als ich damals mit dem Lars zusammen PPC-Kampagnen geschaltet habe, vor 2 Jahren oder noch länger, da gab es keine Info zu PPC. Da wusste Amazon selbst nicht mal, wie die Pay-Per-Click-Kampagnen funktionieren. Das war so buggy und keiner wusste was. Ja, es gab nicht mal in den USA richtig Infos. Und das ist natürlich ein Vorteil, den man jetzt hat. Man hat die ganzen Infos und wenn man sich die Arbeit macht, die Sachen zusammensucht und entsprechend testet, dann ist es natürlich auch immer schwieriger für neue Leute reinzukommen, wenn man selber entsprechende Bewertungen hat und einfach entsprechend platziert ist auf Amazon. Deswegen, es hat immer seine beiden Seiten und vielleicht ist es auch, es muss nicht immer gut sein, der Erste zu sein.
Nee, ich glaube, das ist auch ein bisschen Persönlichkeitstyp abhängig, ob man eher so der, da gibt es glaube ich so die Unterscheidung zwischen Abenteurer und Siedler. Also entweder der was einfach als Erstes angeht und da als Erstes in den Markt reingeht, auch ein bisschen Lust darauf hat, was Neues rauszufinden, sich wirklich reinzuarbeiten, wo vorher vielleicht noch niemand die Infos hatte, und demjenigen, der die Werkzeuge, die schon vorhanden sind, einfach nutzt und es vielleicht nochmal ein bisschen genauer oder ein bisschen zielstrebiger oder ein bisschen strategischer angeht. Und ja, nochmal auf das Thema, was du jetzt angesprochen hast, zurückzukommen. Es gibt da mittlerweile auch für alles Tools. Also du brauchst keine händische Recherche mehr machen. Wenn ich eine Keyword-Recherche mache, dann bin ich da wahrscheinlich mittlerweile 10-mal so schnell wie noch vor einem Jahr. Einfach weil es tausende Tools gibt. Schauen wir nur Amalyze an oder sowas oder Celix, die einfach tausende, abertausende an Keywords für einen raussuchen. Und ja, da muss man halt einfach nicht mehr die Arbeit vielleicht reinstecken wie damals, um auf ein gewisses Niveau zu kommen. Ja, also das macht schon vieles einfacher. Ja.
Was ist aktuell, um mal so einen praktischen Tipp vielleicht zu geben, du hast jetzt gerade schon ein paar Tools angesprochen, aber vielleicht aktuell für dich jetzt, ist natürlich auch immer nischenabhängig und so weiter, aber was ist für dich aktuell so die erfolgreichste oder profitabelste das profitabelste Marketinginstrument aktuell für dich auf Amazon?
Am profitabelsten sind nach wie vor die Headline Search Ads bei mir. Okay. Einfach weil ich da relativ gute Umsätze mache mit niedrigen Kosten, aber vom Gesamtumsatz her ist auf jeden Fall die PPC-Anzeigen nach wie vor der große Hebel. Also ich mache ungefähr 25% PPC-Umsatz, 75% organisch oder sagen wir 70% organisch, 25% PPC und 5% Rest, heißt Blitzangebote, Headline-Searches und so weiter. Aber ja, in dem Fall nach wie vor PPC-Ads, einfach weil die am meisten geklickt werden. Ja. Muss man halt ein bisschen eine Strategie sich zurechtlegen. Wie möchte ich fahren? Möchte ich maximalen Gewinn machen? Möchte ich maximalen Return on Invest machen? Möchte ich maximal niedrigen ARKOS haben? Möchte ich maximalen Umsatz machen? Das ist halt strategieabhängig. Und ja, die ganzen Kennwerte, wie zum Beispiel der ACOS, sind ja auch ein bisschen kritisch zu beäugen. Aber ja, muss man halt ein bisschen gucken, wo man hin will.
Okay, das sind aber jetzt alles Sachen direkt auf der Plattform Amazon.
Genau.
Es gibt ja auch aktuell diesen Trend hin, man hört es ja immer wieder, natürlich auch mit Multichannel-Versand und externen Traffic über Facebook-Ads und so weiter. Man kann es ja bis ins Unermessliche machen. Ja. Ja. Aber du bist ja ein Verfechter davon, wirklich sich auf Amazon zu konzentrieren und da reinzustecken, und macht für meinen Geschmack auch absolut Sinn. Ich glaube, ganz viele Leute verkopfen sich extrem. Ich habe es bei mir damals auch gemerkt, dass ich dann mal anfangen wollte mit Facebook-Ads. Es ist nochmal ein komplett eigener Themenbereich, es ist ein Riesengebiet.
Genau, das ist es.
Und es ist natürlich für eine langfristige Branding-Strategie schon auch wichtig, ja, Social Media präsent zu sein, vielleicht eine E-Mail-Liste aufzubauen und so weiter. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die bei 0 sind oder vielleicht bei 1, also ganz am Anfang sind, die fangen an, sich mit sowas zu verkopfen und verschenken extrem viel Umsatz und Gewinn auch einfach, dadurch, dass sie sich mit 10 verschiedenen Marketing-Tools sozusagen auseinandersetzen, die jetzt für Amazon erstmal gar nicht relevant sind.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also ich bin auch der Meinung, dass man im ersten Jahr, bis man mal einen guten Cashflow hat einfach, der einem auch ermöglicht, viele neue Dinge auszuprobieren, sich komplett auf Amazon fokussieren sollte, einfach weil da der gute Traffic ist, da wollen die Leute kaufen, da suchen sie aktiv nach einem generischen Keyword, um einen Artikel zu kaufen, und wenn sie durch Facebook scrollen, dann taucht es halt auf, während sie irgendwie mit ihren Freunden interagieren wollen oder sonstiges. Also eigentlich das, was viele Leute sagen, aber ist meiner Meinung nach einfach immer noch der Faktor, der bestimmt ist dadurch, dass man, ja, halt einfach sich anfangs, wenn man sich auf Amazon konzentriert, deutlich mehr Umsätze anschiebt. Mhm. Bei mir persönlich ist es so, dass ich einfach jetzt nach und nach versuche, dieses ganze Amazon-Thema an Mitarbeiter und so weiter abzugeben, die da eine Kompetenz aufgebaut haben oder eine Kompetenz aufbauen und mich dann aufgrund, ja, da ich der Unternehmer bin, mich dann ins neue Thema einarbeite. Heißt, ich setze mich dann mit Facebook-Ads auseinander, ich setze mich mit einem Online-Shop auseinander, bevor ich mir irgendeinen externen Consultant oder so reinhole, will ich erstmal selbst ein bisschen einen Begriff dafür bekommen, wie es funktioniert, und dann kann man sich immer noch externe Hilfe dazu holen. Aber mein Blueprint wäre jetzt wirklich, das erste Jahr sich komplett auf Amazon zu fokussieren, dass ich verstehe, wie die Plattform funktioniert, da einen positiven Cashflow irgendwie erzeuge, der mir hilft, neue Projekte anzugehen und dann von der Plattform wegzugehen, an irgendwelche Influencer ranzutreten, auf Facebook-Ads zu gehen, auf Instagram-Ads oder sonstiges.
Wobei ich auch auf Amazon selbst noch so viel Potenzial sehe, vor allem jetzt bei den deutschen oder bei den europäischen Marktplätzen sehe ich so viel Potenzial und ich verstehe es dann auch teilweise nicht, warum Leute, wenn es auch auf Amazon läuft, dann anfangen eben mit diesen externen Traffic-Strategien und so weiter so viel Ressourcen, Kapazitäten und Geld dafür zu verwenden, anstatt auf Amazon noch mehr rauszuholen. Und Amazon bringt auch ständig neue Tools. Ja, man muss ständig seine Kampagnen anpassen, es gibt ständig neue Möglichkeiten und also zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man sich eben auf Amazon fokussiert, dann wird man auch entsprechend belohnt. Wenn man versteht, wenn man zu diesen 0,1% der Händler vielleicht gehört, die eben verstehen, ah okay, da ist vielleicht sogar ein kleiner Bug in der PPC-Kampagne oder der Headline-Search, aber ich nutze es zu meinem Vorteil. Ja. Und genau den Marktplatz zu verstehen und genau zu wissen, wie Amazon tickt, und nicht zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt ein bisschen was, ich bin jetzt auf Seite 2 oder auf Seite 1 irgendwie unten und fange damit externen Traffic an. Ich für meinen Teil würde sagen, okay, ich lerne jetzt Amazon so gut, dass ich ganz oben stehe, die ganzen Sales abgrab. Weil letztendlich, vor allem in Deutschland hier, wenn jemand was kaufen will, es schauen mittlerweile fast alle, fragt eure Freunde, schaut auf euch selbst, schon fast alle bei Amazon. Und wenn du vorne dabei bist, dann bekommst du den Traffic und die Sales ab.
Ja, also ich glaube, Amazon macht mittlerweile 50% im deutschen, über 50% des deutschen Online-Umsatzes. Also E-Commerce, da führt kein Weg an Amazon vorbei. Was man vielleicht anführen kann als Argument, dass man sagt, man stellt sich multichannelmäßig auf, ist einfach das Thema Risiko. Dadurch, dass
die Abhängigkeit,
die Abhängigkeit von Amazon, wenn man größer wird, dann möchte man vielleicht auch ein bisschen risikoavers das Ganze angehen, einen eigenen Channel aufbauen, eBay aufbauen, Rakuten, wie auch immer die ganzen anderen Plattformen heißen, aufbauen, um eine Absicherung zu haben. Okay. Aber es wird mit Sicherheit langfristig immer ein großer Teil des Umsatzes über Amazon laufen und sich nicht mit der Plattform auseinanderzusetzen, wenn man E-Commerce-Händler ist und sich nicht tief damit auseinanderzusetzen, ist einfach meiner Meinung nach ein extrem großer Fehler, weil einfach sehr viel Umsatz verloren geht, dadurch, dass ich mich nicht damit auseinandersetze. Ja. Aber man kann mit Sicherheit auch eine Amazon-Only-Brand immer noch im Jahr 2018 aufbauen und die extrem profitabel kriegen, ohne sich auf alle anderen Sachen zu fokussieren. Ich meine, es ist schwieriger, Reviews, Ranking und so weiter, aber es funktioniert nach wie vor zu einem gewissen Maß und man muss sich halt einfach damit auseinandersetzen.
Ja. Ja. Was würdest du dann sagen, ist für dich der größte Hebel, um zu skalieren? Weil klar, man hat vielleicht ein paar Produkte online und man will natürlich auch weiter wachsen, weil wenn du nicht weiter wächst, irgendwann geht es halt bergab. Ja. Man hat es bei mir auch zum Teil gesehen mit meiner Brand, wenn nicht mehr so viel reingesteckt wird. Aber es gibt ja verschiedene Strategien. Du kannst entweder auf die anderen europäischen Marktplätze gehen, du kannst in die USA gehen mit deinen Produkten, du kannst eben einen eigenen Shopify-Store machen, du kannst Facebook-Ads auf eine Landingpage schalten oder du kannst zum Beispiel auch neue Produkte machen. Mhm. Was würdest du sagen, und ich glaube, ich weiß deine Antwort, was ist der mit Abstand größte Hebel, was ich aber oft sehe, was die Leute nicht machen?
Meiner Meinung nach ganz klar neue Produkte und mehr Kapital. Also mehr Kapital ermöglicht mir neue Produkte, ermöglicht mir einen größeren Cashflow und dementsprechend einen viel krasseren Skalierungshebel. Wenn ich sage, ich habe 15 aktive Asins, die gut laufen, kann ich die natürlich auch auf den UK-Marktplatz spiegeln und das Ganze machen. Aber wenn ich ein aktives Produkt habe, das dann auf UK zu bringen, mich damit komplett wieder auseinanderzusetzen, macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen Hersteller, der mir mehr als ein Produkt herstellen kann, sondern sagen wir mal, der kann 5, 6, 7 Produkte herstellen und ich habe da überall einen Invest von 3.000, 4.000 Euro und habe das Geld zur Verfügung, sollte man sich meiner Meinung nach vollkommen darauf fokussieren, einfach diese Produkte schnellstmöglich auf den Markt zu bringen in guter Qualität, weil die einfach den Umsatz verdreifachen. Und wenn ich UK dazu nehme oder einen eigenen Webshop dazu nehme, dann dauert es einfach 3-4 Monate, bis ich überhaupt mal ein paar Sales habe und ja, habe bei weitem nicht den Hebel angesetzt, wie mit neuen Produkten. Worauf man natürlich Obacht geben muss, ist ein bisschen die Produktqualität. Wenn ich versuche, zu schnell irgendwelche Produkte zu sourcen, ja, dann kommt teilweise auch echt Mist raus. Habe ich selbst auch die Erfahrung gemacht und ja, da lernt man dann aber hoffentlich was draus. Aber ja, auf deine Frage nochmal ganz klar neue Produkte bei mir.
Okay, aber neue Produkte, du hast es auch schon gesagt, das werden sich jetzt auch viele fragen, ist natürlich sehr kapitalintensiv. Ja. Und es ist selbst auch mit einem Produkt, wenn das rennt, wenn das gut läuft, ist es sehr kapitalintensiv, weil für die Leute, die von euch, die aktiv Amazon FBA machen oder E-Commerce machen, die wissen das, das ist halt sehr viel Kapital gebunden. Entweder das liegt im Lager bei Amazon oder bei dir oder das ist auf dem Schiff drei Monate unterwegs oder du hast die Kohle schon überwiesen und die fangen erst an zu produzieren und es verzögert sich und so weiter. Also du hast immer irgendwo Geld rumliegen, an das du nicht rankommst. Ja. Was gibt es denn für Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten hast du genutzt? Was kannst du empfehlen für Leute, die eben Kapital einfach brauchen?
Mhm. Ja, also ich persönlich habe mir mein erstes Produkt durch ein bisschen Angespartes und Geld von Konfirmationen, lauter sonstigen Dingen, ein bisschen nebenjobmäßig zusammengespart. Und dann, als ich gesehen habe, dass das ganze Konzept funktioniert, ich kenne mich damit aus, meine Produkte haben eine gute Qualität, ich verkaufe, habe ich mir einfach so schnell wie möglich Fremdkapital reingeholt. Das heißt, ich habe meinen Familienkredit genommen, das waren damals ungefähr 10.000 Euro von meinen Eltern und Opa. Und habe damit einfach nochmal 2-3 neue Produkte angeschoben. Als ich gesehen habe, dass das funktioniert, bin ich zur Bank und habe mir eine KfW-Finanzierung geholt. Auch ein sehr, sehr günstiges Tool. Ich zahle 2,01% effektiven Jahreszins oder so. Also das Geld ist im Endeffekt geschenkt. Mhm. Man hat natürlich das Risiko, wenn man auf die Schnauze fällt, dann schuldet man der Bank 65.000 Euro. Und wenn ich dann halt das Geld in Produkten gebunden habe, muss ich entweder diese Produkte loswerden oder anderweitig die Kohle wieder beschaffen. Das ist aber halt wieder ein Thema, okay, wie risikofreudig bin ich? Und in meinem Fall war es so, ich hatte 4 gut laufende Produkte, also war es für mich kein Problem, noch mal ein bisschen Cash dazu zu holen.
Klar, ich meine, Unternehmertum ist immer irgendwo ein Risiko, aber so ein ganz wichtiger Disclaimer, weil ich habe jetzt auch wieder erst auf Instagram eine Nachricht bekommen von jemandem, der mich auch gefragt hat, ja, wegen Fremdkapital reinholen oder gleich in Amazon-Business kaufen und so weiter. Und oftmals haben die Leute halt keinerlei Erfahrung von Amazon und zweitens haben auch irgendwie kein gut laufendes Produkt. Weil ich zum Beispiel für meinen Teil, ich würde niemals, wenn ich jetzt mit einer neuen Brand oder einer neuen Zielgruppe sozusagen auf dem Markt gebe, Amazon, würde ich mir irgendwie von außen mördermäßig Kapital holen, weil du kannst es nie wissen. Richtig. Und es sind so viele Faktoren. Es kann so viel schief gehen. Es kann irgendwie, du bestellst die 3000 Produkte, hast den Kredit aufgenommen, die kommen an und auf einmal haben die halt einen Scheiß produziert. Das ist die falsche Farbe oder die falsche Größe oder keine Ahnung was. Es sind einfach auch, selbst wenn du eine Quality Inspection hast, du kannst es nie wissen. Es ist immer ein Restrisiko. Ja. Ist immer als Unternehmer so, ganz klar. Aber nochmal ganz wichtig als Disclaimer, wirklich auch von uns der Hinweis, erst Fremdkapital in die Hand zu nehmen, wenn das wirklich funktioniert. Ja, für eine Nachbestellung, wenn das Produkt eben sich gut verkauft oder du weißt ganz genau, du hast dieses Gefühl, dass in deiner Nische oder deine Kunden auf Amazon, dass die ein passendes Produkt und du kannst es sourcen und so weiter und du kannst abschätzen oder einfach vom Gefühl her weißt du, dass sich das verkaufen wird. Aber selbst dann, ist natürlich
ein Risiko da.
Ist ein Risiko. Also, es kann auch sein, dass morgen Amazon dir den Account dicht macht, weil wegen irgendwas, wo du selbst gar nichts dafür kannst. Ja. Du musst immer wissen, dass dieses Risiko besteht und du musst es selber für dich abschätzen. Und einfach nochmal ganz wichtig als Hinweis.
Genau. Nee, sehe ich zu 100% so. Man sollte sich erst einen Proof of Concept holen, dass es funktioniert, dass ich selbst auch das Knowledge dafür habe, dass ich das umsetzen kann und dann kann ich den großen Batzen Geld in die Hand nehmen und den großen Hebel ansetzen. Aber vorher macht es meiner Meinung nach auch keinen Sinn, weil du setzt dich wahrscheinlich auch so viel damit auseinander, okay, was passiert, wenn und so weiter. Mhm. Ja, lenk dich einfach nur ab.
Okay, was ist denn dein größter Fehler gewesen oder gibt es einen größten Fehler jetzt in deiner Amazon FBA Laufbahn, der dich irgendwie vielleicht viel Geld oder Nerven gekostet hat?
Ja, ich habe viele Fehler gemacht, ja.
Ja, ist aber ganz normal.
Größter Fehler, ja, ist auch gut so,
dass man Fehler macht. Oder der Fehler, der dich vielleicht am meisten Geld gekostet hat.
Ja, definitiv. Ich habe gedacht, ich bin schlauer als der Rest der Welt und lasse nicht in Asien produzieren, sondern in Osteuropa. Und habe einfach da mit einem Lieferanten, den ich nicht kannte, dem ich nicht so sehr vertraut habe anfangs, ja, gleich 3 oder 4 Produkte entwickelt und bestellt. Und ja, das ging zu einem gewissen Maß total nach hinten los. Also ich würde sagen, ich habe 40-50% von dem Kapital verbrannt und die Qualität von den restlichen Produkten ist auch nicht so der Oberhammer. Das heißt, ja, für den Endkunden, es beschwert sich keiner, aber ich weiß, dass man das Produkt besser hätte machen können. Mhm. Und das ist einfach ein sehr großer nervlicher Faktor für mich, dass ich sage, okay, das ist nicht das Beste, was ich auf den Produkt, auf den Markt bringen wollte. Und ja, vielleicht geht es schief, vielleicht geht es nicht schief. Und ja, die Verknüpfung zum Hersteller oder der Kontakt zum Hersteller ist einfach, auf gut Deutsch gesagt, echt beschissen. Und ja, das ist auch ein Tipp, den ich jedem geben kann. So, einfach volle Kanone auf die Kommunikation mit dem Hersteller zu achten. Wenn das nicht passt, dann macht es keinen Sinn. Weder wenn der Preis günstiger ist, noch wenn sonst irgendwie alles besser ist. Aber die Kommunikation ist so wichtig, einfach, dass man ein gutes Gefühl hat, wenn ich wieder eine Bestellung aufgebe, ein neues Produkt entwickle. Du hattest das ja damals auch. Du hattest eine super Connection und eine super Kommunikation mit dem Hersteller. Und da hat man auch keine Angst davor, mit dem weiteres und weiteres Produkt zu machen und sich weiterhin von dem abhängig zu machen, muss man natürlich auch sagen, ein Hersteller, wenn ich nur einen habe, bin ich mehr von dem abhängig. Wenn ich viele Hersteller habe, habe ich weniger Abhängigkeit. Aber ja, das war so mein größter Fehler.
Einfach langfristig denken halt, weil was bringt es dir, wenn er den besten Preis hat, die beste Qualität, aber halt nicht antwortet oder nicht ewig braucht, bis er antwortet oder du merkst, er ist nicht so ganz so. Ja, es, es funktioniert einfach nicht und das kostet dich einfach so viel Nerven und du wirst einfach so viel Probleme, also das ist ganz normal, also du wirst es nie haben, dass du ein Produkt sourst, neu auf den Markt bringst und absolut ohne Probleme oder ohne Zwischenfälle das Ganze läuft. Du wirst immer Sachen haben und da brauchst du halt einen Hersteller, einen Lieferanten, einen Logistiker und so weiter, die natürlich mit dir kooperieren, wo du auch ein gutes Zwischenmenschliches, irgendwie auf das gehört halt, einfach dazu, auch in unserer heutigen Zeit, wo du nur direkt mit Skype und WhatsApp mit deinem Hersteller kommunizierst, aber du musst schon irgendwo auch eine Beziehung aufbauen, weil ihr seid beide voneinander abhängig, er ist von dir abhängig, du bist von ihm abhängig und das muss einfach dann langfristig funktionieren.
Ja, nee, das muss passen und das war auch so das größte Learning, was ich jetzt für mich rausgezogen habe, lieber ein bisschen auf die Bremse zu treten, das Ganze langsamer anzugehen, vielleicht noch eine Woche länger zu warten, bis ich bestelle und dafür aber einen Hersteller zu haben, mit dem ich zu 100% sicher bin, dass alles funktioniert und dass da auch was Gescheites bei rumkommt und kein Schrott geliefert wird oder am einen Ende gespart wird, nur um ein paar Cent Marge rauszuholen. Dann zahle ich lieber ein bisschen mehr und ja, habe dann eine bessere Qualität und eine bessere Kommunikation.
Okay, sehr gut. Was würdest du sagen, ist aktuell der größte Fehler, den du bei anderen Amazon-Händlern siehst?
Ja, das eine hatten wir schon, dass sich einfach zu früh auf Multichannel und so weiter fokussiert wird. Ja. Zum anderen lese ich sehr viel in den Gruppen, dass vor allem neue Händler ihren BSR boosten wollen, um mehr zu verkaufen. Aber da ist einfach ein Denkfehler vorhanden. Wenn ich mehr verkaufe, habe ich einen höheren BSR.
Andersrum.
Genau. Also ich muss nicht meinen BSR boosten, um mehr zu verkaufen, sondern ich booste meinen BSR dadurch, dass ich mehr verkaufe. Und wie verkaufe ich mehr? Indem ich einfach eine bessere Position, besseres Ranking und eine bessere Werbestrategie habe. Heißt, ich muss sichtbar sein. Ohne dass man angezeigt wird, kann kein Kunde einen finden und dementsprechend auch nicht kaufen. Heißt, erstmal muss ich Sichtbarkeit bekommen und dann kann ich auch mein Listing zu Tode optimieren, um die Conversion Rate zu erhöhen. Wenn ich aber keine Sichtbarkeit habe, brauche ich auch keine Conversion Rate, weil es ist ja eh niemand auf meinem Listing. Genau, also dieser Mindset, BSR boosten, macht keinen Sinn. Und was ist noch ein Fehler?
Also BSR ist der Bestseller-Rank, Bestseller-Rank, den ihr bei den Produkten stehen habt. Und umso niedriger die Zahl ist beim Bestseller-Rank in einer bestimmten Kategorie, umso öfter wird das Produkt verkauft. Und es ist diese Frage stellen halt einfach Leute, die Amazon nicht ganz verstanden haben, die nicht wissen, wie die Zusammenhänge sind. Aber ja.
Exakt. Und ein weiterer Fehler noch ist, dass Leute einfach in Produktkategorien reingehen, in denen kein Traffic ist. Das heißt, wenn ich nach einem neuen Produkt suche und es ist keine Markttiefe da und es verkauft vielleicht ein Händler 5 Stück am Tag und ein anderer 2 und sonst aber niemand was, dann macht es meiner Meinung nach wenig Sinn, in den Markt reinzugehen. Es sei denn, die beiden Listings sind so dermaßen scheiße optimiert, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt mit einem gut optimierten Listing reinkomme, dann mache ich vielleicht 10, 15 Sales am Tag. Wenn es aber gut optimierte Listings sind und die beiden haben vielleicht 5 oder 2 oder 3 Sales, macht es keinen Sinn, meiner Meinung nach, da reinzugehen, weil es einfach die Arbeit nicht wert ist. Es sei denn, das ist natürlich ein 200-Euro-Produkt, das ist natürlich nochmal was anderes. Aber wenn es so ein typisches FBA 10 bis 30 Euro-Produkt ist, sage ich mal, dann macht es eher Sinn, meiner Meinung nach, die höhere Competition anzunehmen und in den Markt reinzugehen, in dem vielleicht 10 Händler schon erfolgreich verkaufen und ich dann aber sehe, okay, da ist aber eine Markttiefe da und ich kriege da auch was los von meinen Produkten.
Okay, verstehe. Aber auf der anderen Seite, Gegenargument zu deiner These, wenn diese zwei Produkte, die sich irgendwie fünfmal verkaufen und diese Markttiefe nicht da ist, selbst wenn die Listings gut optimiert sind, ich glaube, ein weiterer Punkt kann auch einfach sein, dass das Produkt einfach scheiße ist oder dass es nicht das ist, nach dem die Leute suchen. Und das sehe ich auch immer wieder bei Amazon, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass diese ganzen Tools und so weiter, ja, MLIs und wie sie alle heißen, klar, du bekommst die Zahlen raus, du bekommst ein Gefühl, aber Amazon ist immer noch, vor allem in Deutschland und in den anderen europäischen Marktplätzen, noch nicht ausgereizt. Das heißt, es gibt auch ganz viele Leute, ich merke selber auch oft bei ganz vielen verschiedenen Artikeln, dass ich auf Amazon gehe, nach was suche und ich finde es auf Amazon nicht. Beziehungsweise die Sachen, die es gibt, das ist nicht genau das, was ich brauche. Und wenn ich, das ist nämlich dann genau der Trick, wenn ich nämlich dann sowas finde, habe ich natürlich sehr hohe Upside, weil ich dann selber die Nachfrage kreiere auf Amazon. Das habe ich teilweise bei meinem ersten Produkt auch, bei den Handgelenkbandagen gemerkt, ja, da war der Markt jetzt auch nicht so groß und auf einmal komme ich da rein und habe coole Farben, ja, nachdem die Leute gesucht haben einfach. Einfach das gleiche Produkt, eine andere Farbe, eine bessere Qualität, einfach langlebiger und dann schiebst du selber so ein bisschen die Nachfrage an und die Leute, die sonst auf Amazon waren und dann nicht gekauft haben und sich gedacht haben, ah scheiße, und dann doch noch auf eBay geschaut haben oder ich weiß nicht, in den lokalen Store oder so. Ja. Da gibt es schon auch noch die Möglichkeiten. Also ja, es ist einfach noch Potenzial da.
Ja, auf jeden Fall. Also das kann man immer so und so sehen. Ich denke, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Aber ja, macht schon zum gewissen Maß Sinn, was du sagst. Auf der anderen Seite ist es halt sicherer, dass ich mein Produkt losbekomme, wenn ich sage, da ist ein Markt vorhanden. Also wenn ich wieder dahingehend argumentiere, dass ich halt wenig Risiko haben will, dann weiß ich, da kriege ich es los. Zu welcher Marge ist dann nochmal die andere Frage natürlich. Okay.
Sehr gut. Dann zum Abschluss noch eine Doppelfrage und zwar, wo siehst du persönlich Amazon FBA jetzt in den nächsten Jahren? Also wo geht die Entwicklung hin? Und vor allem auch, für mich auch spannender, wo siehst du dich selbst, dein Business im Bereich Amazon FBA, ich sage jetzt mal in den nächsten 3 bis 5 Jahren?
Okay, also erstmal Amazon. Ich bin der Meinung, das Geschäftsmodell, wenn man es so nennen kann, wird weiterhin existieren. Allerdings wird es drei Sachen geben, die einfach enorm wichtig sind. Das heißt, du musst eine bessere Strategie haben als alle anderen. Du musst mehr Wissen haben als alle anderen oder du musst deutlich mehr Cash haben als alle anderen. Okay. Das sind die drei großen Dinge, die ich sehe. Und am besten hat man alle drei. Viel Cash, viel Wissen und eine gute Strategie. Wenn man nichts von allen drei hat, dann wird man auch meiner Meinung nach nicht mehr erfolgreich auf Amazon verkaufen können, weil es einfach genug Leute gibt, die sich mit einem der drei Themen auseinandersetzen. Wo sehe ich mich persönlich? Ich will auf jeden Fall genauso wie du mal einen Firmen-Exit machen in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren, meine Brand verkaufen, mich dann aber nicht aus dem E-Commerce zurückziehen, sondern einfach das nächstgrößere Projekt anzustoßen, vielleicht auch ein bisschen mit der Produktkategorie, wo ich selbst auch der Endkonsument bin und richtig Bock drauf habe, mega geile Produkte zu entwickeln und das Ganze auch mit einem, sagen wir mal, 5 bis 10 kopfstarken Team umzusetzen von Angestellten, die auch an der Firma beteiligt sind. Heißt, ich möchte die nicht einfach nur anstellen, irgendwelchen Leuten dann erzählen, dass ich der tolle Unternehmer bin, alles angestellt sein ist scheiße, sondern ich möchte einfach Leute bei mir im Team haben, die dann auch vom Erfolg der Firma profitieren und dann da auch, wie du vorhin gesagt hast, diesen Hunger entwickeln, das ganze Ding zum Fliegen zu bringen und nicht halt einfach da sich reinhocken, ja okay, jetzt mache ich meine 40 Stunden und dann ciao, sondern ja, das ganze Ding soll dann so aufgebaut sein, dass die Mitarbeiter was davon haben und das ganze Teil dann wächst. Also ich sehe mich selber eher so in der strategischen Führung langfristig als irgendwelche PPC-Kampagnen oder irgendwelche Rankings zu optimieren.
Okay. Gut, dann sage ich ganz vielen Dank an dich, Lukas, für dein Wissen, was du hier kostenlos mit uns geteilt hast. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es weitergeholfen. Lasst gerne einen Daumen oder eine Bewertung da. Wenn euch sowas gefallen hat, hier mal auch von jemand anders, nicht nur von mir, so ein bisschen das Wissen anzuzapfen in dem Bereich, in dem du jetzt Vollgas drinsteckst. Deswegen bin ich mir sicher, dass das sehr, sehr hilfreich war. Danke nochmal und ja, uns noch eine schöne Zeit auf Zypern. Haut rein, wir sehen uns. Ciao, ciao.
Ciao.